Jörg ist immer noch krank. Deswegen müsst ihr wieder mit mir vorlieb nehmen. Lass uns am Anfang beten und unsere Herzen vorbereiten auf das, was Gott zu uns zu reden hat. Ihn bitten, dass er spricht mit Kraft und dass wir zulassen, dass die Kraft, mit der er spricht, auch, dass wir sie auch in unserem Herzen wirksam werden lassen. Herr, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg, Herr. Und wenn wir dein Wort nicht haben, dann tappen wir im Dunkeln. Es ist dein Wort, das uns offenbart, wie du bist und uns Einsicht gibt in die geistlichen Dinge, das uns verstehen lässt, Herr, wie die Dinge funktionieren und wie du sie dir gedacht hast. Es ist durch dein Wort, dass du gesprochen hast und diese Welt ist entstanden und du hast alles darin geschaffen. Es ist dein Wort, das heute noch zu uns spricht und Leben in uns erzeugt, Herr. Und es ist der einfache und simple Glauben an dein Wort, der Leben in uns bewirkt. Einfach zulassen, einfach vertrauen, Herr. Und das wollen wir heute Morgen tun. Ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, Herr, wirke du in all deiner Kraft, in all deiner Sanftmut in unseren Herzen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass dein Wort uns erhält und erleuchtet heute Morgen. Wir vertrauen ganz auf dich, Herr, und auf das Wirken deines Heiligen Geistes. Wir haben dich lieb und wir freuen uns auf die Zeit mit dir zusammen jetzt. Amen. Wir machen heute so einen kleinen Exkurs. Wir verlassen das Lukas-Evangelium und befassen uns mit einer Geschichte, die in keinem der anderen drei Evangelien auftaucht, die nur Johannes uns berichtet. Es ist eine Geschichte, die uns vielleicht sehr bekannt vorkommt, aus dem Lukas-Evangelium. Sie ähnelt sich sehr mit der Geschichte des Hauptmanns, der zu Jesus kommt und bittet, dass Jesus seinen Knecht heilt. Und sagt, sprich nur ein Wort und er wird gesund. Sie ist ähnlich, aber sie hat auch sehr viele markante Unterschiede. Und deswegen lohnt sie sich anzuschauen. Und ich hoffe, dass Gott heute Morgen zu unserem Herzen spricht und unseren Glauben wachsen lässt, unser Vertrauen in ihn. Ich hoffe, dass diese Geschichte uns aufzeigt, wie Jesus in unser Leben hineinkommt und uns herausfordert, zu wachsen. Das Johannesevangelium ist ein besonderes Evangelium. Es grenzt sich sehr stark ab von den drei Evangelien. Und Johannes gibt uns starken Einblick in das Wesen, das Denken, den Charakter Jesu. Und Johannes macht keinen Hehl daraus. Er schreibt ziemlich deutlich, warum er sein Evangelium schreibt. In Johannes 20, Verse 30 bis 31 schreibt er, noch viele andere Zeichen tat Jesus, also noch viele andere als die, die er aufgeschrieben hat, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes sagt, ich schreibe dieses Buch, es gibt einen Grund dafür, warum ich mir die Mühe gemacht habe. Ich verfolge ein Ziel damit, und zwar, dass ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, unser Erlöser. Und so ist der Glaube ein großes Thema in dem Johannesevangelium und er zieht sich eigentlich durch fast alle Geschichten durch. Er ist einer der roten Fäden, die von Anfang bis zum Ende sich durchtragen. Und auch heute begegnen wir wieder dem Thema Glauben. Wir begegnen heute einem Mann, einem königlichen Beamten, der in seiner Not zu Jesus kommt. Und seine Not ist groß. Wir werden sehen, dass sein Sohn im Sterben liegt. Und ich finde es so schön, dass die Bibel so real ist, so nah an unserem Leben. Wir alle kennen Not in unserem Leben. Viele, wahrscheinlich die meisten von uns, kennen es, in tiefer Sorge zu sein um Menschen, die wir lieben. Wir wissen es, was es bedeutet, vor Angst kaum klar denken zu können, nicht zu wissen, wie es weitergeht, ob diese Person im nächsten Moment vielleicht noch da ist. Einige von uns sind den Weg schon gegangen und die kennen den Schmerz und die Trauer, die damit verbunden ist, einen Menschen zu verlieren. Und wir begegnen hier einem Vater, der in genau dieser Situation steckt. Der loszieht zu Jesus und der nicht weiß, ob wenn er zurückkehrt nach Hause, er seinen Sohn noch lebend vorfindet. Ob es vielleicht das letzte Mal war, dass er ihn gesehen hatte, als er ihn verlassen hat, um loszueilen und zu Jesus zu laufen. Diese Geschichte bettet sich ein in einen größeren Kontext. Die Geschichte vor dieser Geschichte ist, dass Jesus nach Samaria ging, in eine Stadt Sichar, zu den Samaritern. Und es entsteht eine Riesenerweckung. Johannes sagt uns, dass die Menschen dort Gott, Jesus sprechen haben hören, sein Wort gehört haben und aufgrund seiner Worte geglaubt haben. Und das ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Die Menschen in Sichar, in Samaria, haben geglaubt aufgrund des Wortes Jesu. Aber wir steigen jetzt einfach ein in die Geschichte. Also, wir sind in Johannes Kapitel 4, ab Vers 43. Nach den 2 Tagen, also den 2 Tagen, die er in Sichar verbracht hatte, aber zog er fort und ging nach Galiläa. Und Galiläa ist Jesus Heimatgebiet. Da ist er groß geworden. Da ist er aufgewachsen. Jesus selbst bezeugte zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird. Und wir sehen das in den anderen Evangelien, dass das der Fall war. Wir sehen es in verschiedenen Geschichten, in Markus, in Matthäus, dass Jesus immer wieder an den Punkt gekommen ist. Er hat zum Beispiel in Nazareth in einer Synagoge gepredigt. Das steht in Matthäus 13, er predigt und die Leute sind erstaunt und denken, wow, was für Worte, welche Tiefe, welcher Einblick in das Wesen Gottes. Und dann stellen sie fest, dass es der Jesus ist, der unter ihnen aufgewachsen ist. Und sie sagen, warte mal, den kennen wir doch, das ist doch der Sohn der Maria, der Sohn Josefs, wir kennen doch seine Brüder, seine Schwestern. Und sofort kippt die Stimmung. Und aus dem Erstaunen wird eigentlich eine Abwehr. Und sie denken so, nee, manchmal ist er ein ganz normaler Kerl. Und sie verstoßen Jesus eigentlich. Und das ist das, was Jesus hier meint. Er weiß ganz genau, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird. Und er schiebt das so ein bisschen vor hier. Johannes führt das ein, diese Geschichte. Und sagt dann in Vers 45, als er aber nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte, denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Und man liest das hier und denkt so, hä? Ist doch ein kleiner Widerspruch, Johannes, oder? Du sagst, Jesus sagte von sich selbst, dass der Prophet in seinem eigenen Land nicht geachtet ist, und jetzt sagst du, die Galiläer nahmen ihn auf. Das passt doch irgendwie nicht so zusammen, ne? Und hier scheint ein Widerspruch aufzutauchen, den Johannes hier erstmal nicht auflöst. Aber ich glaube, die Geschichte macht eigentlich sehr klar und sehr deutlich, warum Johannes das wichtig ist, das hier vorne wegzuschreiben. Im ersten Moment scheint es so, als wären die Galiläer bereit, diesen Jesus aufzunehmen. Warum nehmen sie ihn auf? Weil sie gesehen haben, wie er in Jerusalem Wunder getan hat. Viele von den Leuten, denen er hier begegnet, die waren auch wie er zum Passachfest in Jerusalem und haben gesehen, wie er gewirkt hat. Sie haben seine Zeichen und seine Wunder gesehen. Und das hat sie angezogen, das hat sie interessiert. Dieser Thrill, diese Action, das Event, ne, bei Wundern mit dabei zu sein. Und deswegen waren sie ganz froh, dass er da war. Sie dachten sich vielleicht insgeheim, vielleicht macht er hier noch mehr als in Jerusalem. Ist ja immerhin sein Heimatland hier, ne? Und ich glaube, da war so eine Erwartungshaltung vor Ort. Was wird er hier machen? Was wird er tun? Und es wird hier schon ein Thema eingeführt, was Johannes in seinem Evangelium wichtig ist. Lasst uns mal eine Seite zurückblättern in eurer Bibel wahrscheinlich. Johannes 2. Johannes 2, Vers 23, das ist die besagte Stelle, dass Jesus da in Jerusalem Wunder getan hat. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Und das finde ich schon erstaunlich. Also über diese Stelle muss man so ein bisschen stolpern, oder? Hast du denken, Jesus, du bist doch hier, um den Menschen von Gott zu erzählen. Du willst doch möglichst viel Aufmerksamkeit haben und Aufsehen erregen, oder? Die Leute sollen doch sehen, dass du derjenige bist. Menschenmassen, das ist doch gut. Ihr kennt das, ne? Am Kröpke, wenn da ein Musiker ist. Wenn die ersten 2, 3, 4, 5, 6 stehen bleiben, dann hat man das Gefühl, andere bleiben stehen, nur einfach, weil da Leute schon stehen. Wenn da Leute stehen und sich das anhören, dann muss das ja gut sein, ne? Und dann, man müsste doch denken, Jesus, das musst du doch wollen, diese Menschenmassen, oder? Möglichst viel Aufsehen erregen. Aber wir sehen durchs Johannesevangelium, dass Jesus sich genau in diesen Zeiten eigentlich immer wieder zurückzieht. Johannes bearbeitet ein Thema in seinem Evangelium und besonders in dieser Geschichte, das zentral ist für uns, für unseren Glauben. Jesus wollte die Leute nicht denken lassen, ich bin hier, um eine Show abzuziehen. Jesus wollte die Leute nicht glauben lassen, das ist ein Event. Jesus wollte die Leute nicht ziehen über die Action und Aufmerksamkeit erregen, sondern er wollte etwas Tiefes in ihnen schaffen. Markus 4 könnt ihr aufschlagen, wenn ihr wollt. In Markus 4 erzählt Jesus das Gleichnis, ab Vers 16. Er erzählt das Gleichnis von einem Seemann, der seinen Samen ausstreut. Das Wort Gottes, okay? Und er beschreibt verschiedene Böden, auf die dieser Samen fallen kann. Und diese Böden sind eigentlich unser Leben, unser Herz. Und um nicht zu tief und zu lang darauf einzugehen, lesen wir nur über diesen einen Boden hier, von dem ich glaube, dass diese Geschichte in Johannes schreibt. Johannes 4, Vers 16. Markus 4, Vers 16. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Das sind die Galiläer, die Jesus mit Freuden aufgenommen haben. Aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Hier wird ein Same gesät in das Leben eines Menschen. Und er fällt, da ist eine gewisse Schicht an Erde, in die dieser Same fallen kann. Und er fällt rein und er geht auf und er sprießt auf und diese Pflanze entsteht, aber sie hat nicht genügend Platz, um ihre Wurzeln auszubreiten, nicht genügend Raum, um tief zu wachsen, um sich festzusetzen, um Nährstoffe, um Wasser aus dem Zim. Und bei der nächsten Hitzewelle geht sie einfach kaputt und verwittert. Sie ist wetterwendisch, sie ist abhängig von dem Wetter. Und wenn schlechtes Wetter kommt, wenn Bedrängnis, wenn Sorgen, wenn Ängste, wenn Nöte hineinkommen, dann geht sie kaputt. Das ist ein Glaube, der wie ein Feuerwerk ist. Explodiert. Viel Action, ein Moment wird der Himmel erleuchtet und alles erscheint, es ist wunderschön. Aber in der nächsten Sekunde ist es schon zu Ende. Nichts mehr von vorhanden, außer Rauch. Und so werden wir hier hineingeführt, schon am Anfang des Textes, in die Thematik, mit der sich Jesus hier beschäftigt. Hier werden zwei Arten von Glauben gegenübergestellt. Das eine, dieser Wunderglaube, dieser Sehnsucht nach Thrill und Event, nach Action. Und auf der anderen Seite ein Glaube, den Jesus eigentlich sucht, nachdem er sich ausstreckt in unserem Leben. Ein Glaube, der tief gegründet ist, der konstant ist, der langlebig ist. Aber jetzt kommen wir eigentlich zur richtigen Geschichte. Vers 46. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Jesus war schon, Johannes hat uns berichtet, in Kana auf einer Hochzeit. Und dort hat er Wasser zu Wein gemacht. Und ich finde das so schön, dass Johannes das hier einführt. Man könnte so denken, okay, kleine Randnotiz. Aber was ich da drin sehe, ist, Jesus ist da, wirkt in dieser Hochzeit. Da, wo Freude ist, wo gefeiert wird. Er macht Wasser zu Wein. Und er nimmt teil an diesem Fest. Jesus taucht aber hier am gleichen Ort auch auf, wo Leid und Not ist. Wo dieser Mann auf ihn zukommt mit seinem sterbenden Sohn zu Hause. Und das ist etwas, was wir wissen dürfen. Jesus ist bei uns. Nicht nur in den guten Zeiten, sondern auch in den schlechten. Es zu finden, ob dein Leben auf einem Hoch ist oder in einem Tief. Wenn du nach Jesus suchst, kannst du ihn finden, egal welche Wege dein Leben geht. Und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Jesus ist in Kana, der Sohn liegt in Kapernaum. Das heißt, dieser königliche Beamte, der wahrscheinlich, gut möglich, einer der Beamten des Vierfürsten Herodes Antipas war, kommt aus Kapernaum nach Kana. Und das sind so circa 32 Kilometer. Das heißt, es ist eine ganze Tagesreise, die dieser Mann hier zurücklegt. Mehr als 8 Stunden Fußweg wahrscheinlich, je nachdem, wie schnell er die bewältigt hat. 8 Stunden Weg, 32 Kilometer. Dieser Mann ist verzweifelt. Ich kann mir vorstellen, dass er und seine Frau schon alles versucht haben, was ging. Als königlicher Beamter war er sicherlich wohlhabend. Er hat jeden Arzt, jeden Priester in der Stadt aufgesucht, von dem irgendwas zu halten war. Keiner konnte helfen. Ich meine, wie verzweifelt muss er sein, um in vielleicht den letzten Stunden seinen Sohn zu Hause zurückzulassen und sich auf den Weg zu machen, eine Tagesreise weit zu gehen. Dieser Mann ist tief erschüttert. Er ist in einer dunklen Phase seines Lebens, in großer Not und Bedrängnis. Jesus ist seine letzte Hoffnung. Wenn nicht Jesus, dann keiner. Wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du an einem Punkt angekommen bist, wo du sagst, ich habe eigentlich alles ausprobiert. Ich weiß nicht, ich wüsste nicht, was ich noch machen sollte. Ich sage dir, zu Jesus gehen kannst du. Und da ist noch Hoffnung. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Und jetzt passiert etwas, wenn ich das Johannesevangelium geschrieben hätte, oder wenn ich diese Geschichte geschrieben hätte, wenn ich sie mir hätte ausdenken sollen, dann hätte ich sie anders geschrieben. Weil diese Worte, die Jesus jetzt sagt, die gehen erstmal in meinen Kopf nicht rein. Jesus sagt, Entschuldigung, erstmal sagt der königliche Beamte und spricht, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, ich überspringe, 48, da sind wir. Jesus spricht zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Hat Jesus jegliches Gespür für eine liebevolle Antwort verloren? Mangelt es ihm am Mitgefühl für diesen armen Mann? Da kommt ein Mann und sagt, mein Sohn liegt im Sterben, komm bitte mit mir mit. Und Jesus sagt zu ihm, Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Krass, oder? Das ist doch irgendwie wie ein Hammer vor den Kopf, oder? Sieht er nicht, wie es dem Vater geht? Kriegt er das nicht mit? Und jeder von uns, der Jesus kennt und der ihn gesehen hat in seinem Wort und erlebt hat in seinem eigenen Leben, weiß, dass das nicht sein kann. Dass es Jesus nicht an Mitgefühl mangelt. Dass er voller Mitgefühl und Barmherzigkeit ist. Aber warum sagt Jesus sowas hier? Will er den Glauben dieses armen Vaters ersticken, der kommt, 32 Kilometer, 8 Stunden Fußweg zu ihm hinkommt, will er den zunichte machen, diesen Glauben, den er bringt? Ich meine, wie erstaunlich, oder? Dass dieser Mann kommt und sagt, komm, ich vertraue dir, ich glaube, dass du meinen Sohn heil machen kannst. Fühlen wir uns nicht manchmal so? Weil wir denken, Gott, was machst du gerade in meinem Leben? Willst du meinen Glauben zerstören? Kriegst du nicht mit, wie es mir geht? Interessiert es dich überhaupt nicht? Wir müssen genau hinschauen und verstehen, warum Jesus das hier sagt. Erst einmal ist es wichtig zu bemerken, dass Jesus sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht. Okay, es scheint hier so, und das griechische Wort steht wirklich im Plural, es scheint hier so, als wenn Jesus seine Stimme nicht nur an den Vater richtet, sondern an eine größere Menge von Menschen. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt hineingelesen in den Text, aber ich kann mir vorstellen, da die Galiläer darauf nur warteten, dass Jesus anfängt, Zeichen und Wunder zu tun, dass dieser Vater nach Kana reinkam und sofort angefangen hat, an allen Enden und Ecken zu fragen, wo ist dieser Jesus? Ich muss ihn finden, ich bin gerade 32 Kilometer hierher gelaufen, ich bin hier wegen ihm, hat irgendwer ihn gesehen, wo ist er? Und er läuft durch die Straßen und er fragt alle Leute und so langsam sammelt sich eine Traube von Menschen hinter ihm, die ihm hinterherlaufen und denken so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, endlich geht's los, Action. Na, wenn dieser Vater zu Jesus kommen wird, dann wird jetzt irgendwas Geniales passieren. Ich kann mir vorstellen, dass sich eine Menschenmenge gesammelt hat hinter diesem Mann und da jetzt um Jesus herumsteht. Und Jesus spricht nun nicht nur zu diesem Mann, er spricht zu den Galiläern, die ihn scheinbar angenommen haben. Aufgrund der Zeichen und Wunder, die sie ihn haben machen sehen in Jerusalem. Ich glaube, Jesus sagt diese Worte hier, um den Leuten zu sagen, ihr seid hier aufgrund des Events. Ihr wollt das emotionale Kribbeln haben. Ihr wollt irgendwie dabei sein, wenn ein Wunder passiert. Und wir haben gesehen in Jerusalem, den Menschen hat er sich nicht anvertraut. Wie hart, oder? Krass. Dass Jesus sich bestimmten Menschen nicht anvertraut hat. Aber er wollte die Menschen nicht betrügen und sich selbst betrügen lassen mit ihrem Haschen nach irgendwelchen kurzfristigen Emotionen, nach irgendeinem Thrill. Da hat er gesagt, wenn ihr hier seid wegen Wunder und Zeichen, dann muss ich euch enttäuschen. Dann könnt ihr auch wieder gehen. Wenn das der Grund ist, warum ihr hier seid, wenn das der Grund ist, warum ihr mich sucht, wenn das der Grund ist, warum ihr mir anhängt, dann könnt ihr es sein lassen. Darauf steige ich nicht ein. Mache ich nicht. Ist nicht mein Ding. Er zeigt den Menschen, darum geht es nicht in den Glauben an mich. Der Glaube an mich ist etwas Tieferes. Und was ich auch glaube, was Jesus wusste, ist, dass er den Vater in seiner Bitte darin nicht verlieren würde mit diesen Worten. Und das sehen wir hier im Text. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Vers 49, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Da ist etwas in diesem Mann, was tiefer und ernstlicher nach Hilfe in diesem Jesus sucht. Er ist nicht da wegen des Spektakels, ihm interessiert das nicht. Er ist da wegen einer Not, die er in seinem Leben hat. Er sucht Jesus nicht wegen des Events und er lässt sich nicht so schnell von ihm abschütteln. Er bleibt dran. Und wir haben das gesehen im Lukas-Evangelium. Wir haben gesehen, Jesus sagt, wenn ihr bittet, dann seid wie ein Freund, der nachts bei seinem Freund anklopft an der Haustür und sagt, ich habe noch Besuch bekommen, ich brauche Brot, ich habe aber nichts mehr zu Hause, gib mir was. Und sein Freund sagt ihm, ich liege schon zu Bett mit meinen Kindern und wenn ich jetzt aufstehe, wecke ich wieder alle auf, das kann ich nicht machen. Und sein Freund bleibt dran und klopft und sagt, ich brauche aber Brot von dir. Und Jesus sagt, ihr sollt so sein, beharrlich, dranbleiben. Und er sagt, wenn dieser Freund ihm schon nicht gibt aufgrund der Freundschaft, um der Freundschaft willen, dann wird er ihm doch zumindest deswegen geben, weil er dranbleibt und nicht aufhört. Irgendwann muss dieser Freund im Bett sich sagen, gleich wachen meine Kinder sowieso auf. Wenn er da draußen weiter brüllt und klopft, dann wird es sowieso dazu kommen. Und es ist krass, dass Gott sagt, ey, bleibt dran. Lasst euch nicht so leicht abschütteln. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben oder Nöte in den Leben von Menschen um dich herum, die dir ins Herz gewachsen sind, die du liebst. Schon seit Wochen, Monate. Vielleicht betest du schon seit Jahren für Menschen. Bleib dran. Sei beharrlich. Und der Glaube, der hier sichtbar wird in diesen Beamten, das ist ein Glaube, der ernstlich ist, der tief geht. Der sagt, Jesus, ich weiß, du kannst es und nur du kannst es. Und wenn ich bei dir keine Hilfe finde, dann kann mir keiner helfen. Deswegen bleibe ich hier, bis du reagierst. Und das Schöne ist, aus der Antwort Jesu, die im ersten Moment so harsch und rüde klingt, entstehen zwei gute Sachen. Auf der einen Seite, und ich kann mir vorstellen, vielleicht, das ist jetzt auch wieder hineininterpretiert, dass sich die Menschenmenge so langsam aufgelöst hat, nachdem Jesus diese Worte gesagt hat. Zeichen, Wunder wird es heute nicht geben. Könnt ihr eigentlich wieder auf dem Weg nach Hause machen. Das ist die Ersten schon angefangen haben zu gehen und wegzugehen. Er hat auf der einen Seite klar gemacht, hey, ich spreche von etwas ganz anderem, wenn ich von Glauben rede. Und auf der anderen Seite passiert hier nämlich was in dem Beamten. Jesus spricht zu ihm in Vers 50, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Wow, oder? Eben dachte dieser königliche Beamte noch, Jesus muss mitkommen. Er muss da vor dem Bett meines Sohnes stehen. Er muss sich über ihn beugen. Er muss ihn berühren. Er muss ihn direkt anschauen. Er muss ihn anfassen, damit etwas passiert. Jesus geht hinein und es ist nicht angenehm, was er hier sagt, aber seine Worte bewirken, dass dieser Beamte zu einem Glauben kommt, der noch darüber hinausgeht. Jetzt glaubt der Beamte, okay, wenn Jesus es von hier aus sagt, 32 Kilometer Entfernung, dann kann ich es trotzdem glauben. Wenn du es sagst, Jesus, dann wird es so sein. Hätte er es nicht geglaubt, wäre er dran geblieben, bin ich mir sicher. Hätte er gesagt, nein, nein, du musst mitkommen. Nein, ich muss ganz sicher sein. Ich muss das sehen. Du musst, ja. Nein, er konnte loslassen. Er konnte glauben. Er konnte vertrauen. Und er ging hin. Er glaubte dem Wort des Herrn. Und hier sehen wir diesen Glauben, den Gott sich wünscht in unserem Leben. Dieser Glaube, der bei weitem diesen Wunderglauben übersteigt. Dieser Glauben in das Wort Gottes, in das, was er verheißen hat, in seine Versprechungen, in das, was er angekündigt hat, was wir noch nicht sehen, was wir noch nicht erlebt haben, was wir noch nicht beweisen können, was sich noch nicht manifestiert hat in unserem Leben. Etwas, was noch kommt oder was vielleicht jetzt Realität ist, aber was ich noch nicht wahrnehme. Etwas, was Gott mir nur verheißt und wo ich ihn bei seinem Wort nehmen muss. Hebräer 11. Die perfekte Definition eigentlich von Glauben liefert uns der Schreiber des Hebräerbriefes. In Kapitel 11, Vers 1 steht: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht. Oder man könnte auch sagen, ein Überzeugtsein. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht, ein Überzeugtsein auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Der Glaube richtet sich auf etwas, was man noch nicht sieht. Etwas, was man noch hoffen muss. Okay? Lass uns die Definition kurz im Hinterkopf behalten und zurückkehren zu Johannes 4. Jesus will in unserem Leben etwas Stabiles tun. Etwas, was tief geht. Etwas, was nach Markus 4 Wurzeln schlägt. Etwas, was fest gegründet ist. Etwas, was Konstanz hat. Etwas, was besteht. Etwas, was bleibt. Auch in der sengenden Hitze dieser Welt. Auch in den Nöten des Alltags. Auch in der Konfrontation mit dem Tod. Vers 51. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen: Dein Sohn lebt. Und nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm: Gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Dieser Mann begibt sich auf seinen Weg nach Hause und ich weiß nicht, da müssen 1000 Gedanken durch seinen Kopf gegangen sein, oder? Jesus hat ihm nicht gesagt, wie er es machen wird, was genau geschehen wird, was passiert. Dieser Mann sein Kopf muss zerbrochen sein an all dem. So, wie wird das jetzt sein? Wie wird das geschehen? Was wird sein, wenn ich nach Hause komme? Ich kann mir vorstellen, dass er nicht ganz verstanden hat, was da passiert. Er konnte es nicht begreifen. Er konnte nicht verstehen, was da passierte, weil es etwas Übernatürliches ist. Er konnte es nicht fassen. Und dennoch, obwohl er es nicht verstand mit seinem Intellekt, konnte er es glauben und darauf vertrauen. Und ich finde es so bezeichnend zu lesen, hier steht gestern um die 7. Stunde. Es scheint mir so, als wenn dieser Vater nicht mit einem D-Zug nach Hause gefahren ist. Irgendwie als wenn er ein gewisses Maß an Zeit und Ruhe plötzlich gehabt hätte. Das ist doch krass, oder? Dass er entspannt nach Hause gehen konnte im Vertrauen, dass das, was Jesus ihm gesagt hat, wirklich stimmt. Dass da Ruhe scheinbar in sein Herz eingekehrt ist, ein Frieden, eine Gewissheit. Wenn man sich jetzt mal so ein bisschen in die Perspektive der Diener hineinversetzt, sie waren zu Hause und sie haben das miterlebt. Wir wissen nicht genau, was dieser Junge hatte, wir wissen nicht mal, wie alt er ist, das lässt der Text alles offen. Aber sie sehen, dass dieser Junge plötzlich krank wird. Es wird immer schlimmer. Und es kommen Leute rein und raus aus dem Haus und die Hoffnung ist immer wieder da und die Hoffnung wird immer wieder enttäuscht. Und der Prozess wird stetig immer schlimmer. Das Fieber steigt an, bis es zu einem Punkt kommt, wo die Leute merken, wenn jetzt passiert, dann ist es zu Ende. Und sie sehen den Vater, wie jetzt verzweifelt hin und her läuft und unruhig wird. Sie sehen das Weinen der Mutter und sind bewegt. Und dann der Entschluss des Vaters loszugehen, obwohl er nicht weiß, ob wenn er zurückkehrt, er diesen Jesus gefunden hat und ob sein Sohn überhaupt noch am Leben ist. Und die Diener sind bewegt und kriegen das alles mit und der Vater verlässt das Haus und sie sind da. Und es wird immer schlimmer um den Sohn. Stunde um Stunde vergehen. Und die Angst wird größer und sie denken, was machen wir, wenn dieser Junge hier in unseren Händen stirbt und unser Herr zurückkommt? Wie sollen wir ihm das erklären? Was wird mit dieser Familie passieren? Das wird alles verändern. Das ist so ein einschneidendes Erlebnis. Und plötzlich fängt der Sohn an zu genesen. Es geht ihm besser. Und man merkt, er kommt über einen Berg und es geht bergauf und das Fieber ist weg und der Junge ist gesund und spielt draußen. Und die Leute können es aber nicht fassen. Und diese Diener denken sich, wir können diesen Vater nicht eine Sekunde länger in der Ungewissheit lassen. Wir können nicht warten, bis er zurückgekommen ist. Wir müssen ihm entgegengehen. Kennt ihr das, wenn ihr sowas Freudiges erlebt, wenn plötzlich die Entlastung eintritt, ihr habt euch vorher Sorgen gemacht und Ängste und plötzlich kommt dieser Moment, wo ihr merkt, boah, ich kann entspannen. Und diese Diener laufen ihrem Herrn entgegen, um ihm die gute Botschaft zu erzählen und sie sagen, dein Sohn lebt. Und das muss in diesem Mann wieder geheilt haben. Aber es sind genau die Worte, die Jesus benutzt hatte. Er sagt, geh heim, dein Sohn lebt. Und in ihm kommt dieser Glaube, der eben noch nur ein Wortglaube war, der eben noch ins Ungewisse war, wird plötzlich bestätigt. Er sagt, das, was ich geglaubt habe, das stimmt. Es ist so geschehen, die Worte, die Jesus mir gesagt hat, die sind wahr. Und ich kann mir vorstellen, dass es in seinem Kopf gerattert hat. Und er dachte, ich kenne nur einen, der spricht und es wird. Ich kenne diesen einen, der am Anfang gesagt hat, es werde Licht und es wurde Licht. Der sagte, Wasser und Erde sollen sich voneinander trennen und sie trennten sich voneinander. Ich kenne nur einen, der die Macht hat zu sprechen und mit Gewissheit zu sagen, es geschieht, was er gesagt hat. Jahwe, der lebendige Gott. Das ist derjenige, dem ich dort begegnet bin. Und hier führt sich ein anderes Thema des Johannesevangeliums zusammen. Johannes hat am Anfang gesagt, in seinen ersten Versen, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieses Wort, was am Anfang war, durch das wurden alle Dinge, die entstanden sind. Und dieser Mann begreift hier, dieser Jesus, das ist der lebendige Gott. Und so steht da, und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Und er glaubte, er glaubte doch eben gerade schon, oder? Das stand doch schon, er glaubte Jesus. Was ich hier so schön finde in dieser Geschichte, die Geschichte zeigt uns, der Glaube ist etwas, was nicht einmal passiert und dann da ist und unveränderlich, sondern der Glaube ist etwas, was wächst, was zunimmt. Ja, er hat Jesus schon geglaubt, als er gesagt hat, dein Sohn lebt. Er glaubt ihm so sehr, dass er zurückgegangen ist und sich auf den Weg gemacht hat. Er glaubt ihm so sehr, dass er ihm sich scheinbar Zeit gelassen hat. Aber wie viel mehr glaubt er hier, als er erlebt hat, was das Wort Gottes in seinem Leben tut? Unser Glaube kann nicht nur, er soll wachsen, er soll zunehmen. Er soll, wie wir im Markus gelesen haben, wie eine kleine Pflanze sein, die am Anfang aussprießt, aber die immer mehr wächst, die immer tiefere Wurzeln schlägt, die immer größer wird, die immer mehr Frucht bringt. Gott möchte, dass unser Glaube zunimmt und wächst. Jetzt habe ich oft das Wort Glaube benutzt. Manchmal, ich finde, diese Geschichte zeichnet es uns schon sehr gut vor Augen, was Glaube mit Glaube gemeint ist. Aber manchmal ist dieses Wort dennoch nicht so einfach zu greifen. Was ich schön finde, ist, das griechische Wort, was hier im Urtext steht, kann man nicht nur mit Glaube übersetzen, man kann es genauso gut mit Vertrauen übersetzen. Glaube und Vertrauen sind identisch. Was Gott für uns möchte in unserem Leben, ist, dass Vertrauen entsteht zu ihm. Johannes hat ebenfalls ein Thema in seinem Evangelium eingeführt. Am Anfang hat gesagt, alle, die an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Das, was Gott in unserem Leben tut, wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir darauf vertrauen, dass die Vergebung durch Jesu Blut, sein Tod am Kreuz für uns genug ist, das ist, sagt Johannes, das ist wie von Neuem geboren werden. So sagt es Jesus auch zu Nikodemus in Kapitel 3. Es ist wie von Neuem geboren werden. Es ist etwas Neues, was in uns heranwächst und entsteht. Wir werden neu gemacht. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Es ist wie, als wenn wir als Babys auf diese Welt kommen. Und was passiert denn, wenn Babys auf diese Welt kommen? Alle Mütter und auch Väter wissen es ganz genau. Das Zentralste, das Grundlegendste, das Wichtigste am Anfang der Entwicklung eines Kindes, das Vorrangigste, fast das Einzige, was sich am Anfang, na gut, das Einzige ist übertrieben gesagt, das nehme ich zurück, aber das Vorrangigste, was sich in dem Leben eines Kindes entwickelt, am Anfang, ist Vertrauen, ist Zutrauen. Ich habe meine Masterarbeit geschrieben über die Bindungstheorie und das Mentalisierungskonzept, und das sind menschliche Konzepte, die das aber sehr ziemlich genau beschreiben, was da passiert. Diese ersten Monate und Jahre des Lebens eines Kindes, wo es lernt, ja, meine Eltern sorgen für mich. Ich bin völlig hilflos, völlig ausgeliefert, ich kann nichts aus mir selbst, ich könnte nicht mal alleine überleben. Aber da ist Nähe. Da ist Zuwendung, da ist Versorgung, da ist Interesse. Meine Eltern sind immer da, und das ist das, was eigentlich ein Kind spüren sollte und was Kinder in unserer Zeit häufig leider nicht mehr erleben. Zu wissen, meine Eltern sind da, die sind verlässlich. Wenn ich weine, dann kümmern sie sich um mich. Wenn ich selber nicht weiß, was mit mir los ist, dann versuchen sie alles, um mich zu trösten. Sie geben mir alles, was ich brauche, um zu leben und gesund zu sein. Ihre Nähe. Und das ist ein Bild dessen, was wir in unserer Beziehung zu Gott brauchen. Diese Nähe, dieses Zutrauen, dieses Urvertrauen eines Kindes zu seinen Eltern, zu unserem Vater im Himmel. Dass wir wissen, ja, er ist da. Er ist immer da. Er weicht nicht von meiner Seite. Er gibt mir, was ich brauche. Er ernährt mich, er lässt mich nicht alleine, er lässt mich nicht verhungern, er lässt mich nicht im Stich. Dieses Vertrauen muss entstehen in unserem Leben und es muss wachsen. Und je älter Kinder werden, desto mehr fordert man sie auch heraus in ihrem Vertrauen. Ich mit meiner fast dreijährigen Tochter, wenn ich im Schwimmbad bin, dann gehe ich gerne mit ihr auf die großen Rutschen. Und wenn meine Tochter kennt, die ist überhaupt keine Draufgängerin. Die ist ein kleiner Schisser, die hat Angst. Aber sie hat gelernt, mir zu vertrauen. Sie weiß, dass ich es immer gut meine mit ihr. Und wenn wir dann die unzähligen Treppenstufen für sie dort im Kreis hochgehen, diese große Rutsche, und sie guckt schon runter, und dann sind das 4, 5, 6 Meter, und die Angst fängt langsam an, so ein bisschen in ihr aufzukommen, dann gebe ich mir meine größte Mühe, sie zu beruhigen und ihr zu sagen, es ist alles gut, Ellie. Es wird Spaß machen, es wird uns nichts passieren, Papa hat das schon 1000 Mal gemacht, ich passe auf dich auf, ich bin da. Aber ich fordere sie heraus. Dieses Vertrauen, was gewachsen ist, dass sie darauf gründen kann, auch wenn mal ein bisschen Angst aufkommt, auch wenn mal ein bisschen Ungewissheit da ist. Und das ist das, was Jesus hier mit diesem Mann tut. Er geht den nächsten Schritt mit ihm, in seinem Vertrauen, in seinem Glaubensleben. Ich habe eben von der Bindungstheorie gesprochen. Das Mentalisierungskonzept greift das auf und sagt, hey, was ein Kind braucht, ist, was wichtig für ein Kind ist, dass es die Gestik und Mimik, das Gesicht des Elternteils sieht, dass es die Stimme hört, dass es lernt, seine Gefühle zu differenzieren anhand dessen, was der Erwachsene ihm spiegelt. Und so ist es wichtig, dass wir in unserer Beziehung zu Gott das Angesicht Gottes sehen. Dass wir unser Wort aufmachen, dass wir ihn suchen, dass wir ihn im Gebet suchen und ihn kennenlernen, dass wir seine Stimme zu uns sprechen hören, damit Vertrauen und Sicherheit und Glaube in uns wachsen kann. Es ist wichtig, dass wir die Nähe unseres Vaters suchen. Da kommen wir her als Menschheit. Die Bibel macht dieses Fass eigentlich, dieses Thema schon am Anfang auf. Adam und Eva. Was war der Grund ihrer Sünde? Ihr mangelndes Vertrauen dem Versprechen und dem Wort Gottes gegenüber. Er hat ihnen gesagt, esst nicht davon oder ihr werdet sterben. Und sie haben gesagt, was, wenn was anderes passiert, wenn wir davon essen? Was, wenn er uns nur etwas vorenthält? Was, wenn er gar nicht so vertrauenswürdig ist, wie er immer zu sein scheint. Und das ist in uns aufgekommen, das ist in uns allen drin als Menschen. Das müssen wir hinter uns lassen. Das hat Zerstörung in unsere Beziehung zu Gott gebracht. Das hat unseren geistlichen Tod hergeführt. Gott nimmt uns jetzt zurück an die Hand und will uns hineinführen, zurück in der Vertrauensbeziehung zu Gott. Was ich so schön finde, hier zu sehen, ist, dieser Glaube des Vaters, Glaube ist nichts Privates. Hätten wir gerne so in Deutschland manchmal. Dieser Glaube des Vaters ist ansteckend. Es ist sein Glaube, der ihn dazu bringt, loszuziehen. Es ist sein Glaube, der ihn seinen Mund öffnen lässt vor diesem Jesus. Es ist sein Glaube, der ihn zurück nach Hause führt. Und trotzdem glaubt er sein ganzes Haus. Und so kann unser Glaube ansteckend sein. Wenn Menschen sehen, wie wir vertrauen und wie sich das äußert in unserem Leben. Wenn Menschen sehen, dass unser Vertrauen in Gott nicht enttäuscht wird. Dass seine Verheißungen und Versprechen Wahrheit werden in unserem Leben. Auch wenn es mal durch Phasen der Not und durch Tiefen geht. Auch wenn wir mal im finsteren Tal stecken. Auch wenn es mal Zeit braucht. Auch wenn wir mal in Ungewissheit leben. Dass am Ende dieser Gott aber immer treu ist. Dann kann das Glauben in ihn bewirken. So wie in dem ganzen Haus dieses Mannes hier. Und das, so sollten wir leben als Christen. Das ist das Zeugnis, was wir ablegen sollten. Dieser Gott, mein Gott, ist vertrauenswürdig. Der Glaube und das Vertrauen auf den Tod Jesu am Kreuz, der ist nicht umsonst, sondern der ist gewiss. Ich weiß, wem ich geglaubt habe, sagt Paulus. Ich weiß, wem ich geglaubt habe und ich weiß, dass er vertrauenswürdig ist. Und für alle uns als Eltern, aber nicht nur für uns als Eltern, für uns als Freunde, für uns als Kinder, die wir Eltern haben, die nicht glauben, nicht glauben können. Wir sind ein Vorbild. Und wenn wir als Eltern wollen, dass unsere Kinder zum Glauben an Gott kommen, dann ist das Zentralste, was wir tun sollten, ist so zu leben, dass die Kinder sehen, dieser Gott ist vertrauenswürdig. Es hilft beim Kind nichts, wenn ich sage, du kannst Gott vertrauen, aber in der nächsten Not, in der nächsten Angst breche ich in mir selbst zusammen. Was sagt das meinem Kind? Sagt, dass ich das eine sage, aber das andere glaube. Unser Leben spricht Bände. Also jetzt komme ich schon letztendlich zu den Schlussfolgerungen dieses Textes. Johannes schreibt in Kapitel 20, 29, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Jesus spricht dort zu Thomas und sagt, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und wenn wir mal ehrlich sind, alle von uns, die wir an Jesus Christus glauben und an seinen Tod und seine Auferstehung, an das Leben, was er in unser Leben hineingebracht hat, an die Überwindung der Liebe Gottes und an den Sieg des Lebens über den Tod, an die Ewigkeit und die Heilsgewissheit in Jesus Christus. Für alle von uns, die wir an Gott glauben, wir haben diesen Glauben, oder? Wir hoffen auf etwas und das ist jetzt wieder Hebräer 11. Wir glauben an etwas, was wir noch nicht sehen. Wir warten auf die Erfüllung der Dinge, die Gott uns versprochen hat. Das Größte steht noch aus, das ewige Leben. Jeder von uns, der das glaubt, hat diesen Glauben. Ist das nicht schön? Ich stehe manchmal vor meinem Leben und denke, Gott, da ist nichts. Wenn überhaupt minimal, was ein Glauben. Ich darf aber zulassen, dass Gott zu mir sagt, hey, da ist eine Menge an Glauben. Viele Leute halten dich für ziemlich verrückt. Dass du dein ganzes Leben auf die Ewigkeit ausrichtest. Dass du deine Hände dein Leben in die Hände dieses Gottes legst. Dass du sagst, ja, so will ich leben. Ja, ich bin bereit zu warten auf die Ehe. Nein, ich suche mir nicht den Nächstbesten, sondern ich möchte, dass dieser Mensch mit Jesus Christus geht. Damit ich mit ihm zusammenleben kann. Ich bin bereit zu warten. Nein, ich gehe diesen Weg nicht, um die Karriereleiter hochzusteigen. Ich steige nicht über Leichen in meinem Beruf, das mache ich nicht. Dann stecke ich lieber zurück. Dann bleibe ich lieber hier hinter meinem Büro, auf meinem Bürostuhl sitzen. Wir leben doch alle, ich weiß nicht, was es für dich bedeutet, aber wir leben doch alle in unserem Glauben, in einem Glaubensleben, auch in einem Verzicht auf die Dinge, die diese Welt als wertvoll erachtet. Und wir sagen zu bestimmten Dingen Nein, weil wir glauben und vertrauen, dass das, was Gott für uns hat, viel größer und viel besser ist. Und wenn wir so leben, dann beweisen wir unseren Glauben. Und wenn du in einem Kampf stehst, gerade in einer Situation, und denkst, wow, kann ich diesen Schritt gehen mit Gott? Es zieht mich eigentlich in die andere Richtung. Dann sage ich dir, er ist vertrauenswürdig. Lern ihn so kennen, wie dieser Mann ihn hier hat kennenlernen. Lass zu, dass er Dinge, und das ist eigentlich schon mein dritter Punkt, aber lass zu, dass er Dinge in dein Leben hineinbringt, die deinen Glauben testen und zum Wachsen bringen, die dich herausfordern. Verwechsel den Glauben mit Jesus nicht mit einem Event und mit einem Thrill. Sei nicht nur so lange bei Jesus, wie es angenehm ist und sich gut anfühlt. Solange wie mir jemand sagt, oh, Gott hat dich bedingungslos lieb. Bleib bei Jesus, wenn das Feuerwerk beendet ist. Wenn die Nacht einkehrt, wenn es dunkel um dich herum wird. Wer Jesus nachfolgen will, muss ihm nachfolgen um seiner Worte willen. Dieses Buch, die Bibel, ist voller Verheißungen Gottes. Wenn du ihm nachfolgen willst, musst du es nach Hebräer 11, Vers 1 machen. Im Vertrauen auf seine Verheißungen. Manche Dinge in deinem Leben werden sich bewahrheiten und werden dir heute schon oder in der Zukunft beweisen und zeigen, dass dieser Gott vertrauenswürdig ist. So wie dieser Mann es erlebt hat. Er hat schon zu Lebzeiten gesehen, dass dieser Gott der lebendige Gott ist, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und so erleben wir das in unserem Leben auch immer wieder. Aber im Großen leben wir auf Vertrauen hin. Ich lese aus 1. Petrus 1. Das sind wunderschöne Verse, die dazu passen. 1. Petrus 1, ab Vers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht seht, gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. 1. Petrus 1, 8 bis 9. Mein zweiter Punkt ist, wir stellen hier einen Unterschied fest zwischen der Bitte des Mannes und der Antwort Gottes. Seine Bitte war, komm mit und heile meinen Sohn. Die Antwort Gottes war, ich heile ihn von hier aus. Du musst ein bisschen vertrauen. Manchmal wenden wir unsere Bitten an Gott und haben unsere Pläne und Vorstellungen, wie Gott das ausführen darf. Ich sag euch, Gott hört euer Bitten. Gott hört unser Bitten. Ein ernstliches Gebet hört er. Da, wo wir in seinem Namen bitten, da antwortet er. Aber manchmal nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Römer 11 sagt uns, dass Gottes Wege unerforschlich sind. Gott agiert in unserem Leben nicht so immer so, wie wir das gerne hätten. Er agiert in unserem Leben manchmal so, wie er sich das vorstellt. Und hier macht er es anders, als dieser königliche Beamte es sich vorgestellt und gewünscht hat. Er erfüllt ihm seine Bitte im Zentrum, aber er macht es auf so eine Art und Weise, dass der Mann nicht nur das bekommt, worum er gebeten hat, das Leben seines Sohnes, sondern dass noch etwas viel Wertvolleres in ihm und in seinem Haus entsteht, nämlich der Glaube an Jesus Christus. Und so, und das ist mein dritter Punkt, so ist es so, und das glaube ich fest, dass Gott Widrigkeiten, Leid, Probleme, Umwege, Nöte in unserem Leben zulässt. Er lässt auch mal die Ungewissheit zu. um uns an sein Herz heranzuziehen, um uns herauszuwachsen, herauszufordern, damit unser Glauben wächst. Gott nutzt diese Dinge in unserem Leben als Medium dafür, dass der Glaube, der in uns ist, tief gewurzelt wird, ernstlich ist. Und deswegen kann ich dir heute sagen, nur weil du in Schwierigkeiten steckst, heißt es nicht, dass Gott dir nicht helfen kann. Vertraue ihm, dass er gesagt hat, dass er bei dir ist, alle Tage bis an der Weltende. Glaube ihm, wenn er sagt, alle Dinge werden denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Auch wenn du es noch nicht siehst, setz dein Vertrauen in ihn. Glaube ihm. Und wenn du dich vielleicht fragst, warum ist diese Zeit so schwer? Warum ist es gerade so ein Kampf? Warum ist gerade so eine Krise in meinem Leben? Vielleicht hat Gott etwas mit dir auszufechten. Vielleicht spricht er hart in dein Leben hinein, weil er etwas bewirken möchte. Weil er möchte, dass dein Glaube ernstlich wird. Vielleicht lässt er das alles zu, damit du die Not hast, die dieser Mann verspürt hat und losläufst und dich auf diesen langen Weg zurück zu Gott machst. Dass du bereit bist, endlich diese 32 Kilometer zu überbrücken, diese 8 Stunden Weg auf dich zu nehmen, endlich zurück zu Jesus und dein Anliegen vor ihn zu bringen. Um bei ihm zu sein und ihm zu vertrauen. Und es kann sein, dass er dich so lange da drin lässt, bis du bereit bist, diesen Weg zu gehen. Und dass die Hoffnung nach Hoffnung fällt, bis du keine andere Hoffnung mehr hast. Ich sag dir, mach dich lieber jetzt auf den Weg. Du ersparst dir einiges an Leid. Und im Endeffekt können wir doch sagen, oder? Dass dieses Leid dieses königlichen Beamten sich gelohnt hat, oder? Römer 8, Vers 18 sagt, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich bin überzeugt. Das Leiden, das kurzzeitige Leiden dieses Mannes hat ewige Errettung, ewiges Heil, in tiefen, festen Glauben für ihn und sein ganzes Haus gebracht. Es hat sich gelohnt, diesem Jesus zu vertrauen. Es hat sich gelohnt, zu ihm zu kommen und ihn zu suchen. So lasst uns zu ihm kommen, ihn suchen. Lasst ihn unser Vater werden. Lasst uns wachsen im Glauben. Lasst uns seine Nähe in unserem Leben zulassen. Lasst uns ihm ins Gesicht gucken und von ihm lernen und lernen, dass er vertrauenswürdig ist. Amen.